Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Viertelstunde, die ich beginnen möchte mit einer kleinen Quizfrage. Und diese Quizfrage richte ich an Sebastian. Hallo Sebastian, ich hoffe, du bist bereit.
Hallo, ja, die Hand schwebt über dem Buzzer.
Warum habe ich momentan Muskelkater? Erste Antwortmöglichkeit: Ich befinde mich seit mehreren Wochen im Umzug und sitze jetzt gerade in einem quasi kaum möblierten Zimmer und nehme dort auf. Oder Antwortmöglichkeit B: Ich habe versucht, den Spielspaß unter einem Schutthaufen von Bugs in Farthest Frontiers zu finden.
Haha, wie üblich eine Fangfrage.
Ja.
Beide Antworten sind richtig.
Es ist vollkommen richtig, ganz genau. Ich bin sehr stolz auf dich und euch da draußen damit nochmal ein Hallo. Ich habe Farthest Frontiers gespielt, eine Mischung aus Survival und Wirtschaftssimulation. So zumindest ist das Versprechen des Entwicklerteams. Habe ich gespielt, weil alle um mich herum ganz begeistert davon waren, als es angekündigt wurde und jetzt auch ganz frisch erschien. Und naja, also es ist Early Access, dann kann man ja immer noch ein bisschen hoffen und Grund zum Hoffen besteht viel.
Also Anlass zum Hoffen, ja.
Grund und Anlass, ja.
Oh, okay. Ich habe ja aus der Ferne drauf geschaut und zuallererst festgestellt, okay, ich meine, da released halt jemand noch mal Banished. Viel Spaß dabei. Es sieht schon sehr nach der Geschmacksrichtung Aufbau und Survival-Strategie aus, die uns damals schon Banished und Konkurrenzprodukte boten.
Ja, Banished, ein ganz großes Thema hier bei diesem Spiel. Du hast schon gesagt, hat ein ganz ähnliches Spielprinzip. Banished ist so der große Genre-Veteran und Genre-Vorbild, erschien 2014 schon und wird seitdem immer noch begeistert von Menschen gespielt und machte sich vor allem deswegen einen Namen, weil es eines dieser ersten knallhart realistischen Survival- und Aufbausimulationen war. Mhm. Also wo du in einem Anno schon Probleme hast, Warenkreisläufe zu balancieren und den Leuten alles auf den Teller zu legen, was sie wünschen, war bei Banished schon die erste Frage, werden überhaupt die Menschen den Winter überstehen? Also knallharter Überlebenskampf und Farthest Frontiers, schwieriger Name, der geht in eine ganz ähnliche Richtung. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es ist eigentlich sehr schwer zu beantworten, warum man Farthest Frontiers im Early Access spielen sollte, statt einem Banished.
Sehr schön, sehr schön. Und ein Stück weit, mein Gott, kann ich ja verstehen, warum sich Leute über neue Genrevertreter freuen. Banished war schon von der Technik her relativ primitiv. Dem hat man angesehen, dass es ein relativ kleines Indie-Projekt ist. Da kann man schon durchaus gerne irgendwie mal was schöner Inszeniertes haben. Außerdem reitet es ja auf der Welle dieses Survival-Hypes, der uns schon eine ganze Weile umgibt, wo das Ressourcensammeln und das Scheitern in der frühen Phase des Spiels auch viel ausgeprägter sind als bei diesen, ne, bei den gemütlicheren Aufbaustrategiespielen. Siedler-Style. Ja.
Ja.
Und ich mochte das in Banished sogar ganz gern, dass du halt wirklich der Winter kommt und dir stirbt das halbe Dorf weg. Oder du hast die Entscheidung, ja, ich könnte jetzt die Kinder zur Schule schicken, aber dann fehlen die ganzen Arbeitskräfte und meine Gesellschaft bricht zusammen.
Ja. Ja.
Ist vielleicht Schulbildung eine schlechte Idee?
Ich war da jetzt auch wieder voll bereit eigentlich für so eine Art Spiel. Ich habe in den letzten Monaten, also wann immer ein paar Minuten Zeit waren, Foundation viel gespielt. Mhm. Das ist auch eine Aufbausimulation mit einem ganz knuffigen Comic-Look und ganz anders als einen Banished zum Beispiel. Die Betonung liegt dort auf Schönbauen und nicht auf den Überlebenskampf. Und jetzt habe ich eben so das Gefühl gehabt, so jetzt wäre ich mal wieder bereit, die Leute um die Wette husten zu lassen und zu gucken, wie viele Krankenbetten kann ich denen denn anbieten? Weil das ist zum Beispiel eine Frage, die man sich in diesem Spiel dann irgendwann mal stellen muss. Ja, und dann bin ich eben an diese Farthest Frontiers gekommen. Wie schon gesagt, ein Spiel, das in meiner Bubble sehr hoch gefeiert wurde, bevor es überhaupt erschien. Kann mir vorstellen, ein Grund davon könnte das Entwicklerteam sein. Das heißt nämlich Crate Entertainment und kommt aus, um Gottes Willen, jetzt werde ich weinen,
Massachusetts.
Also, einmal war es richtig jetzt, wir haben das gehört. Und die haben nämlich davor gemacht Grim Dawn, so einen Diablo-Nacheiferer, sage ich mal. Habe ich nie gespielt, aber ich weiß von Jochen, der hat es immer mal wieder im Nebensatz gesagt, der mochte das, glaube ich, ganz gerne. Also das scheint ein Team zu sein, die schon durchaus wissen, wo man so einen Programmiercode hinschreiben muss.
Ja, ja, das ist auch der Moment, wo ich bei der Steam-Page dann irgendwann die Augen anerkennend nach oben gezogen habe. Oho, Crate Entertainment, Grim Dawn, ganz richtig, spielt sich so etwas wie eine Evolution von Diablo 2. Es hat ein angenehmes postapokalyptisches Szenario, ohne zu nerven. Es hat ein paar schöne Ideen. Es ist sehr, sehr oldschool. Es ist relativ bequem in der Bedienung. Es gibt inzwischen auch einige Add-ons. Ich habe das auch sehr, sehr gerne gespielt. Auch so mit ein paar schönen eigenwilligen Kernfeatures, dass man zum Beispiel zwei Klassen sich aussucht, die man nach Belieben dann noch miteinander fusionieren kann. Das gibt viel Spielraum. Gegründet wurde das übrigens Crate Entertainment aus dem ehemaligen Iron Law Entertainment. Die sind irgendwann pleite gegangen und das waren die Macher von Titan Quest. Und die haben also ganz schön DNA in diesen Action Hack and Slay Dungeon Crawler Diablo Style Gameplay. Die haben eine Zeit lang bei Relic Entertainment bei Warhammer bei einem Add-on für Dawn of War gearbeitet, sind dann aber die Pleite gerutscht und als neues Studio haben sie auch sich erst irgendwie die Lizenz für Black Legion geschnappt, so eine Warhammer 40k Submarke, haben da aber sich dann doch nicht getraut, das zu machen, weil es ein relativ schwerer Brocken war zu heben und haben dann praktisch ihre Titan Quest Engine rausgekauft. Ich glaube, aus der Konkursmasse von ihrer alten Firma und haben daraufhin Grim Dawn gebaut. Und ohne Scheiß, dadurch, dass sie so einen guten Ruf haben. Und das ist ein Studio, das hat sein Genre, das hat Erfahrung, das Grim Dawn hat sich inzwischen 7 Millionen Mal verkauft, also zusammen mit den DLCs, ist schon ein Zugpferd. Das ist ein Studio, das hat lange, lange, lange nichts Neues mehr rausgebracht. Grim Dawn ist ja auch schon irgendwie 6 Jahre her.
2016, genau, 2016. Und ja, und jetzt, ja, entschuldige, ja.
Nee, da werde ich jetzt aufmerksam und frage mich, ne? Braucht es vielleicht doch ein Banished? Ja, braucht es vielleicht ein Banished, das nicht von ein paar Indie-Entwicklern kommt, sondern von einem mittelgroßen, schon erfahrenen Studio? Sorge macht mir allerdings, dass die sich mit dem Genre eigentlich gar nicht auskennen.
Und ich muss dir sagen, ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich so der Fall, weil man merkt an vielen Ecken und Enden, dass es irgendwie nicht so richtig durchdacht ist. Oder mir erschließt sich gemeinsam mit vielen anderen unzufriedenen Menschen nicht so der Sinn hinter ein paar ganz zentralen Entscheidungen in diesem Spiel. Aber dazu werden wir noch kommen. Ich glaube noch mal ganz kurz für all jene, die gar keine Ahnung von Banished und so haben, noch mal ganz kurz diesen Kernspielloop erklärt, die diese Spiele und auch Farthest Frontiers ausmacht. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach. Es ist die klassische Geschichte von einer Gruppe von Menschen fühlte sich irgendwo missverstanden und wanderte aus. Das ist hier auch die Geschichte, in einem Satz zu sagen, Leute verlassen in so einem europäisch anmutenden Mittelalter ihre alte Heimatstadt, weil die Eliten sie dort vernachlässigt und schlecht behandelt haben und ziehen jetzt einfach irgendwo in eine zufallsgenerierte Welt hinaus. Die kann man sich auch ein bisschen zurechtklicken am Anfang. Und dann gründen die dort einfach eine neue Siedlung. Und dann geht's eigentlich für den Spieler und die Spielerin nur darum, in Anführungszeichen nur, dieses Völkchen am Leben zu erhalten und langsam vom Dorf zur großen Stadt zu führen. Das ist so die Kernspielmechanik. Und wie gesagt, Farthest Frontiers, gemeinsam auch mit Banished und vielen anderen Spielen, die verorten sich vor allem auch auf dieser Survival-Seite. Das heißt, man muss immer gut darauf achten, dass die Leute einen brennenden Kaminofen im Zimmerchen haben, damit immer was auf dem Teller landet, weil schneller als man glauben könnte, sterben die auch einem weg. Und das ist so der Reiz dieser Spiele.
Und ich habe das Gefühl, es geht auch so ein bisschen ins Micromanagement. Während du bei die Siedler einfach Leute hast, oder bei Anno, die sind da sogar noch ein bisschen abstrakter, hast du hier wirklich einzelne Personen, die haben ihren Job, die haben dieses eine Haus, in dem sie wohnen, die haben hoffentlich Schuhe an und richtige Kleidung und die arbeiten besser, wenn sie die richtigen Werkzeuge haben. Die können krank sein, die können aus verschiedenen Gründen zufrieden oder unzufrieden sein. Ist schon ein bisschen involvierter. Und ein bisschen, da bist du mehr als Spieler die Glucke für die einzelnen Leute als vielmehr der Stadtplaner.
Ja, ganz genau. Und wenn man jetzt vielleicht mal eine Übersicht gibt über die Besprechung jetzt hier, was jetzt kommt, im Grunde können wir zwei große Themenkomplexe aufmachen. Zum einen, indem ich jetzt sage, Farthest Frontiers macht bis auf eine Sache nichts Neues und zum zweiten, das, was es nicht neu macht, macht es außerdem noch schlecht. Das ist tatsächlich, ist tatsächlich.
Über 80% der Käufer bei Steam attestieren dem Spiel gute Qualität. Was soll ich denn jetzt hier glauben?
Ja, kann ich dir sagen. Das lässt sich nämlich auch vereinbar mit dem, was ich gesagt habe, weil die Leute sagen, naja, ist ja noch Early Access. Es kann ja noch werden. Ich habe ein gutes Gefühl. Ohne Witz. Also ich war auch ganz erstaunt, weil, wie gesagt, ganz viele Leute haben sich drauf gefreut. Ich dann irgendwie auch. Und dann merkte ich immer wieder und immer mehr, ach du liebe Zeit, es ergibt einfach keinen Sinn, was hier passiert.
Erzähl doch mal, wie du überhaupt zu diesem Spiel gekommen bist. An mir ist nämlich Farthest Frontier relativ erfolgreich vorübergezogen. Ich bin auch in dem Genre nicht so involviert. Das Ding ist seit Januar 2021 bereits irgendwie angekündigt, dass sie das machen wollen. Ich weiß aber nicht, wie es aussieht mit Vorberichterstattung, was vorher schon bekannt war, ab wann das überhaupt spielbar war, ob es schon irgendwelche anderen Beta-Phasen gab oder ob das jetzt einfach mehr oder weniger einen Stealth-Launch hingelegt hat und ins Sommerloch getroffen hat und deswegen die Aufmerksamkeit hat.
Also ich kann direkt sagen, jetzt für den Podkosmos eine ganz untypische Geschichte, glaube ich. Und zwar erstmal ganz fast schon klassisch. Irgendwo bin ich mal, glaube ich, bei der Ankündigung drüber gestolpert und habe mir gedacht, das ist mein Genre. Mhm. Die ersten Bilderchen, die sehen ja ganz nett und liebenswert aus, die ersten Standbilder. Das packe ich mal auf meine Steam-Wunschliste. Mhm. Das habe ich dann sofort wieder vergessen, kurz nachdem ich es draufgepackt habe. Und dann hätte ich es, glaube ich, auch niemals mehr mitbekommen, bis, und jetzt kommt der untypische Teil, glaube ich, eine Streamerin in meinem Umfeld quasi einen bezahlten Streamer für dieses Spiel gemacht hat und dann sah ich das, also ich stolperte über diesen Stream und dachte mir, ach Moment mal, das kommt ja jetzt auch irgendwann und so rutschte es wieder auf meinen Zettel drauf und dann habe ich es beobachtet quasi, jetzt bis es erschienen ist und dann auch wirklich an Tag 1 des Releases habe ich losgespielt. Eines der ersten Spiele seit mittellanger Zeit, wo ich wirklich dann um Mitternacht geguckt habe, ob ich es runterladen kann, weil ich dann auch wirklich, weil wie
wirklich?
Gesagt, ja, ja, genau, nicht wegen des Streams, sondern wegen des Spiels eben, weil grundsätzlich kommen hier Sachen zusammen, die ich eben sehr gerne mag, ne? Aufbausimulation, Überlebenskampf, die Ästhetik ist so schön mittelalterlich, viel Potenzial für viele rein versenkte Stunden. Ich war bereit dafür, ich war bereit.
Ja, in einem anderen Podcast hast du auch bereits erwähnt, dass ich irgendwie dass das Artwork dieses Spiels dich irgendwie reingezogen hat. Da sieht man eine von einer kreisrunden Mauer umschlossene mittelalterliche kleine Siedlung, vielleicht ein kleines Städtchen in der Wildnis, ja, ist eine schöne Vision, ein schönes Concept Artwork dafür, was wo es in diesem Spiel hingehen soll, so die Karotte, die man dem Spieler vielleicht auch vorhängt. Ja. Eine schöne Fantasie. Mich schreckt bei solchen Spielen immer ab, dass sich prinzipiell für mich, ja, der für das Genre eher so ein bisschen Außenseiter ist, eigentlich relativ gleich spielen. Und da kannst du vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen, wie sieht das Spiel? Bei Banished war es so, da ist eine Gruppe Verstoßener. Wir haben dann einfach auf der Wiese gestanden mit einem Haufen Vorräte und ich glaube, das konnte man auch einstellen, je nach Schwierigkeitsgrad, wie viel Vorräte man dann hatte. Und dann hast du diese Gruppe Menschen dann halt erstmal die simpelsten Bedürfnisse befriedigen lassen, namentlich Nahrung, Unterkunft, Ressourcenabbau und dann ist das alles immer weitergegangen. Ich nehme an, hier ist es ganz genauso.
Es ist ganz genauso und hier kann ich jetzt mal direkt die Besonderheit dieses Spiels in den Vordergrund rücken und die fällt auf, wenn man sich mal anschaut, was dieses Spiel an Features anbietet. Da ist quasi der erste Hinweis schon gelegt, direkt auf der Steam-Seite, da wird nämlich erzählt von, Achtung, zum einen 14 unterschiedlichen Baustoffen, mit denen gespielt werden kann und muss und jetzt kommt's aber, 17 verschiedene Nahrungsarten und 10 unterschiedliche Arten von Feldfrüchte. Und hier sind wir angekommen bei dem Unique Selling Point von Farthest Frontier, beziehungsweise ein Unique Selling Point in Progress. Also das ist etwas, woran sie noch arbeiten müssen, aber es ist schon mal da. Und zwar, die Besonderheit ist hier, dass das System der Landwirtschaft einen ganz großen Schwerpunkt ausmacht und das als Spielmechanik ganz weit ausformuliert ist, auf eine Art und Weise, wie ich sie zum Beispiel in einem Banished noch nicht gesehen habe.
Okay, sie schnappen sich also einen Aspekt der klassischen Aufbaustrategiegeschichte und machen den komplexer.
Genau, richtig, exakt.
Wo ist der Ausgang? Die Türen sind verrammelt, lassen Sie mich raus.
Also ich bin auch kurz panisch geworden, als ich beim ganz zu Beginn, als ich ein neues Spiel gestartet habe, bin ich da mit meinem Mauszeiger über diese Karte gewabert und habe ein bisschen geguckt, was ist denn hier? Und dann zeigte mir der Mauszeiger schon an, dass ich gerade über einem Lehmboden schwebe. Und dann dachte ich, Moment mal, Lehmboden? Habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und geguckt. Tatsächlich zeigt mir der Mauszeiger auf jeder kleinen gedachten Kachel auf dieser riesigen Welt an, was für eine Art Boden es ist und wie fruchtbar der ist. Und das spielt dann tatsächlich ziemlich schnell schon eine Rolle, wenn es dann darum geht, die ersten Felder zu bauen und dann zu entscheiden, so, was baue ich denn auf diesen Feldern an? Und da kommt nämlich jetzt all das ins Spiel. Da muss man nämlich gucken, wie fruchtbar ist der Boden eigentlich, welche Pflanzen und Gemüsesorten wachsen da eigentlich gut. Das geht so weit, dass man sogar den Boden erholen lassen muss und zum Beispiel ein Jahr lang, das Spiel ist gegliedert in Jahre, Klee pflanzen muss, damit sich der Boden wieder erholt, bevor man wieder andere Nutzpflanzen draufknallen kann. Und sowas, also ich habe dafür schon eine Schwäche. Ich mag das.
Okay, ich bin ist auch hellhörig, weil ich bin ja im Herzen ein Gärtner, ja.
Und ja,
auch
sehr
die,
gut.
Die Tatsache, dass man mit so einem Klee, Inkarnatklee oder sowas, das ist ein Stickstoffbinder, der geht diese wunderbare Symbiose mit den Wurzelknöcheln ein und schafft es, Luftstickstoff im Boden zu binden. Ja. Und wenn der Klee dann stirbt, dann hast du praktisch dem Boden über diese Saison Nährstoffe zugefügt. Das klingt ja, als ob das Spiel die gute alte Dreifelderwirtschaft simuliert.
Ja, exakt das. Dreifelderwirtschaft im Dreijahresrhythmus. Das heißt, du suchst dir ein Feld aus und kannst dann für die nächsten 3 Jahre entscheiden, was da nach und nach angebaut werden soll. Und das ist alles schon, finde ich, hochspannend. Also vor allem zu Spielbeginn, wenn das alles noch neu ist, dann wirkt das so ein bisschen angenehm komplex. Man hat die ganzen Gemüsearten direkt zur Auswahl und kann sich da so ein bisschen durchlesen. Und dann wird es auch schön illustriert, wann die Aussaat ist, wann die Ernte ist, wie viel Ertrag es wohl etwa geben wird. Das kann man dann abgleichen, oder kann ich das direkt noch nebenbei mit erwähnen, mit dem, ich sag mal, Jahreszeiten-Tacho, denn die ganze Zeit läuft die Zeit in Echtzeit tatsächlich ab und oben sieht man...
Warte, das dauert ein Jahr lang, ein Jahr im Spiel.
Sebastian, ich rudere zurück. Also, du hast ja vollkommen recht. Du hast ja also, also was ich meine ist natürlich, die Zeit schreitet voran und man schreitet durch die Jahreszeiten hindurch und oben gibt es dann so einen schönen kleinen süß illustrierten Tacho, der zeigt dir dann an, wann ist Winter, Frühling, Sommer, Herbst und genau, und das kannst du dann direkt mit berücksichtigen.
Okay, also bei anderen Spielen dieser Art legst du das Getreidefeld ein und der Bauer geht aufs Feld und macht Getreide. In diesem Spiel musst du noch ein paar mehr Entscheidungen treffen, ein bisschen mehr fummeln, ein bisschen mehr machen. Ist es etwas, das schwierig ist? Ist es eine Herausforderung? Kann dir das auf die Nase fallen? Macht das Spaß?
So, und jetzt sind wir nämlich bei dem Punkt, warum ich sagte, das ist noch nicht so richtig durchdacht und ausformuliert, dieser Unique Selling Point. Weil wenn man das erstmal gemacht hat und dann gesagt hat, so, okay, jetzt habe ich hier diesen 3-Jahres-Rhythmus eingestellt, ich weiß jetzt auch, was wo gut wächst, dann ist das im Grunde durchgespielt, dieses System. Also einmal verstanden, nie wieder irritiert gewesen. Und das ist zum einen kurz befriedigend, weil man das Gefühl hat, man hat jetzt wirklich was begriffen. Zum anderen aber natürlich auch schade, weil man dachte, oder ich dachte zumindest, das ist jetzt so dieses System, mit dem ich mich jetzt mein komplettes Spielleben lang in dieser Welt auseinandersetzen muss. Aber nö, das ist ziemlich schnell zu durchschauen und das ist ein bisschen schade.
Ist es etwas, wo man vielleicht nochmal, wenn man eine lange Runde spielt, hinfassen muss, weil vielleicht, weiß ich nicht, der Boden langfristig durch die Landwirtschaft verändert wird und dass man vielleicht in irgendwie 10 Jahren ganz andere Sachen ansät, oder ist das etwas, was du praktisch wie ein etwas involvierteres Micromanaging halt für jede Farm oder für jedes Feld neu einstellst und dann fire and forget?
Ich habe bisher bei meinen Spieldurchgängen Fire and Forget Tendenzen gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass das bei auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, den man einstellen kann, mit den härtesten Wintern und den heißesten Sommerjahreszeiten, dass man dann vielleicht noch mal mehr Grips reinstecken muss. Aber auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, der auch vom Entwicklerteam so angeboten wird, als so, das ist schon so die Art, wie wir es uns vorgestellt haben, ist das wirklich ein System, wenn du es einmal verstanden hast, dann erledigt sich das im Hintergrund von allein. Und das ist ein bisschen schade.
Brauchst du denn überhaupt 17 verschiedene Nahrungsmittel?
Tatsächlich nicht. Und da können wir direkt auch überleiten zu einem anderen System hier in dem Spiel, das man jetzt aber auch schon kennt von anderen Spielen, allerdings in anderen Spielen besser kennt. Und zwar die Bedürfnisse. Ja, genau. Die Bedürfnisse deiner Leute, die da in dieser Siedlung leben. Also wo fange ich denn da an? Also die tragen Bedürfnisse mit sich herum. Und das funktioniert so, das kennt man auch von vielen anderen Spielen dieser Art. Wenn Bedürfnisse erfüllt werden, dann steigen die quasi in der sozialen Schicht auf und bauen ihre Häuser aus. Das Ding,
also Anno.
Genau, nur ohne soziale Schichten, weil hier gibt's keine sozialen Schichten. Das könnte man jetzt fast noch wegerklären mit der Rahmengeschichte, ne, weil die wurden ja enttäuscht von den Eliten. Warum sollten?
Die sind mit der Mayflower in New England gelandet.
Exakt. Ja. Alle sind gleich. ist aber trotzdem Quatsch, weil es gibt dieses System ja dann trotzdem. Wie gesagt, wenn die Bedürfnisse erfüllt sind, dann fangen die an, ihr Haus auszubauen. Das sieht dann ein bisschen besser aus. Und dann haben die mehr Bedürfnisse und die musst du dann auch wieder decken. Also Unterhaltung, Trinkwasser, ein Krankenhaus und so weiter. Und wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, so funktioniert es in diesem Spiel hier, dann sind die Leute unzufriedener, aber vor allem unproduktiver. Also du willst sie glücklich halten, damit sie mehr arbeiten und dir auch mehr Steuern zahlen. Das ist so dein Hauptantrieb. Allerdings eben ohne diese eigentlich ja wirklich spannende Komponente, die man aus Anno zum Beispiel kennt, wo man dann überlegen muss, okay, wen werte ich denn jetzt hier eigentlich zum Aristokraten auf? Welches Haus upgrade ich? Lasse ich irgendwo vielleicht sogar ein Ghetto absichtlich entstehen? Das ist hier nicht möglich in dieser Tiefe.
Verstehe. Ist es denn überhaupt ein Survival-Spiel? Ist der Spieleinstieg und irgendwie kritisch? Können die Winter dir gefährlich werden? Ist das Konstrukt, was du da baust, auch nach ein paar Stunden immer noch anfällig für Katastrophen und Fehler? Oder ist das eher so etwas, das sich so ein bisschen im Banished-Look kleidet, aber im Detail gar nicht so unbarmherzig ist?
Also ich muss dir wirklich sagen, den stärksten Survival-Moment hatte ich immer, wenn ich in den Menüs unterwegs war und versucht habe, mich zu orientieren. Ohne Witz, das Spiel
holy ist, shit, Dom.
Das Spiel, ja, entschuldige.
Bin's gar nicht gewohnt, dass du so auf ein Spiel eintrittst.
Ich wusste, dass das jetzt kommt. Nee, sehr gut. Das Spiel ist wirklich schwer lesbar. Also kurz die Frage zu beantworten, es ist keines dieser Spiele, was unverzeihlich ist. Ich habe nicht große Probleme gehabt, auch als ich den Schwierigkeitsgrad dann ein bisschen hochgedreht habe. Es tappt in diese Falle, die Spiele dieser Art immer eigentlich versuchen zu umgehen, aber nur die wenigsten schaffen es. Ich wohne übrigens Einflugschneise zum Krankenhaus.
Ein André Peschke-Move.
Ja, genau, richtig. Die Falle dieses Genres ist ja immer, das Spiel muss ja fordernd bleiben, aber Spieler und Spielerinnen wollen ja optimieren. Mhm. Und wenn das Spiel nicht klug genug durchdacht ist mit seinen Mechaniken und sich genug Hürden eingefallen lassen hat, kann es eben schnell passieren, dass ich mir eine optimierte Siedlung aufbaue und dann auch ein Winter mir keine Angst mehr macht. Und dieses Problem haben wir hier auch. Also das Spiel nach 2-3 Jahren im Spiel selbst hat sich von selbst gespielt, in meiner Erfahrung, und zeigte dabei auch gleichzeitig, wie unfertig es noch ist. Ein Beispiel, wenn der Winter einbricht, dann beginnt plötzlich ein Schneefall. Und dann rennen alle Leute einmal ganz kurz in ihr Haus, bleiben dort in Echtzeit jetzt, ich sag mal, 3 Sekunden und gehen dann wieder raus und arbeiten weiter. Was ich glaube, was hier passiert, ist Folgendes. Die KI checkt quasi, ob jede dieser Figuren ein Zuhause zugewiesen bekommen hat und diejenigen, die draußen bleiben müssen, bekommen eine Krankheit oder sterben direkt. Und das ist so, weißt du, das fühlt sich so künstlich
plump
an.
Plump vielleicht
du,
auch.
Genau, plump. Du siehst, wie das Spiel checkt, ob alle ein Haus haben und dann dürfen alle weiterarbeiten. Und das Ganze wird noch verschärft dadurch, dass es keinen Tag-Nacht-Rhythmus gibt, sondern es immer Tag ist in dieser Spielwelt. Und das wirkt schon arg, also grob. Also wirklich grob.
Ja, sieht es denn gut aus?
Moment, bevor wir dazu kommen, du hattest ja noch eine Teilfrage gestellt, die Sache mit der Lesbarkeit, das kann ich noch kurz aufgreifen.
Stimmt.
Ich finde, das Spiel ist sehr schwer zu lesen. Also zum einen, und das hat auch Jochen, der hat es auch mal kurz angespielt, darüber haben wir mal kurz gesprochen, auch schon moniert hat, ist Folgendes. Es ist schwer, zum einen die Statistiken zu finden, die wirklich hilfreich sind, nur um dann festzustellen, zum anderen, dass es die wirklich sinnvollen Statistiken und Infoeinblendungen in dieser Art Spiel gar nicht existiert. Zum Beispiel die Tatsache, dass es nicht für mich als Spieler möglich ist, zu gucken, wie produktiv sind eigentlich meine Gebäude. Also ich kann dir nicht sagen, wenn in meinem Sägewerk 2 Leute arbeiten, wie viele Bretter die herstellen, im Gegensatz zu nur einer Person oder zu 4 Personen. Und das ist eigentlich für so ein Spiel ein No-Go. Also es ist super schwer, eine Wirtschaft aufzubauen, vor allem in so einem eigentlich offiziell unbarmherzigen Überlebenskampf, wenn du nicht mal ein Gefühl dafür bekommen kannst oder genaue Zahlen bekommen kannst, wie produktiv jetzt eigentlich die Gebäude sind. Es geht aber noch weiter und das finde ich ehrlich gesagt sogar noch schlimmer. Die Lesbarkeit erstreckt sich auch auf die Icons. Es gibt ein riesengroßes Baumenü und ich kann diese Gebäude, die alle durch kleine Minibildchen illustriert sind, nicht voneinander unterscheiden, wenn ich nicht mir die Beschreibung durchlese. Und das ist natürlich auch ein Kill. Also das ist einfach doof. Also wie oft ich davor saß und geguckt habe, ist das jetzt ein Haus? Ist das ein Sägewerk? Das ist schon arg mühselig.
Das ist wirklich nicht gut. Also in Spielen dieser Art ist ja wirklich das Optimieren der Wirtschaftskette, der Warenwirtschaftskette, schon irgendwie das Kern-Gameplay-Element. Und wenn dir da wichtige Informationen vorenthalten werden.
Ja.
Und das ist ja so bei, ne, das Auseinanderzupfen von irgendwelchen Blockaden ist ja dann letztendlich das, was du den ganzen Tag tust und weiter ausbauen. Ja. Bei City Skylines ist es vor allen Dingen Stau. Die haben das komplett auf den Verkehr ausgelagert. Und in dem Fall ist es höchstwahrscheinlich, ne, ob die Bierfässer flutschen, ja, von der Brauerei bis in die Kneipe.
Ja, und das Beste ist, wenn ich bei diesem Bild bleibe, in diesem Spiel, um das auch noch direkt mit zu erwähnen, gibt es noch dieses Problem, dass wenn du die Bierfässer rollen lassen willst, du quasi auf der, ich sag mal, 2. Technologiestufe zwar die Brauerei bauen kannst, aber erst auf der 3. Technologiestufe auch die Fässer erfinden kannst. Hm. Und das ist ein ganz großes Problem. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, da habe ich das Gefühl, das ist irgendwie nicht so richtig durchdacht. Es gibt nur eine Erklärung für dieses Problem, dazu kommen wir gerne später noch, aber jetzt mal kurz nochmal das Problem beschreiben. Es gibt Gebäude, die brauchen bestimmte Ressourcen. Einfaches Beispiel, die Rüstungsschmiede, die braucht Eisenbarren. Und die Rüstungsschmiede kannst du relativ früh im Spiel bauen, aber du kannst die Eisenbarren, das Gebäude, das die Eisenbarren herstellt, erst nach der Rüstungsschmiede bauen. Das hat dann den Effekt, dass du die Rüstungsschmiede baust, aber dann eine Weide, die gar nicht benutzen kannst, weil du im Technologiebaum quasi noch gar nicht so weit bist, um die Eisenbahn zu erforschen, weißt du? Hm. Und dann hast du da Gebäude rumstehen, die du bauen musstest, um andere Gebäude freizuschalten, aber du kannst die noch gar nicht benutzen, weil die Ressourcen dafür oder die anderen Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Gebäuden später erst freigeschaltet werden. Und das halte ich auch eigentlich für einen Designfehler, außer, und da gibt's nur einen Grund, warum die das gemacht haben könnten, sie wollten, dass man handelt. Einmal im Jahr kommt ein Händler vorbei und verkauft dir Waren und dann kannst du dir natürlich denken, ui, dann kann ich mich da eindecken und dann wird das ja eine spannende taktische Entscheidung, wie viel Geld gebe ich aus oder warte ich doch ab, bis ich die Eisenbahn selber herstellen kann. Hat aber das Problem, Sebastian, der Händler hat immer nur zufällige Items dabei, okay, und du weißt nicht, welche Gegenstände er mitbringt. Das heißt, du kannst auch gerne mal 1 bis 3 Jahre warten, bis die Gegenstände mal im Händlerinventar dabei sind, die du wirklich brauchst.
Ja, umso
und
schöner.
Im schlimmsten Fall machst du halt so lange nichts Sinnvolles. Du wartest einfach nur aufs nächste Jahr.
Okay, also okay, das ist interessant, weil den Händler, den kenne ich ja aus anderen Spielen. Bei Banished war der unterwegs, bei RimWorld kommt er ab und zu vorbei. Immer spannend und prinzipiell ist Design-Element ganz nett. Ne? Du hast viele Ressourcen, einige davon selten, einige davon hast du einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es in diesem Spiel eben auch sowas gibt wie bei Civilization, das Problem, dass du nicht alle Ressourcen unbedingt in der Nähe deiner Stadtposition hast. Und dann gibt's die Möglichkeit des Handelns und dann guckst du und hoffst, dass irgendwie der Händler einen guten Preis zahlt für die Ressource, die du im Überfluss herstellst, hoffst, dass der irgendwie die begehrte Ressource dabei hat und manchmal hat er das nicht oder manchmal hat er das doch und du freust dich als nicht und du bist frustriert oder hat was anderes dabei und du überlegst dir, mache ich damit was? Das finde ich ja eigentlich ganz nett. Ich finde es schade, dass es hier nicht so gut funktioniert, aber es liegt vielleicht auch irgendwie an ein paar Details. Worauf ich hinaus will, ist eben, dass man gibt's dann wirklich den Punkt in der Progression des Spiels, wo du auf eine Ressource wartest und nicht währenddessen noch andere Projekte verfolgen kannst? Gerät das ganze Spiel so dermaßen zum Halten? Nur weil es an beispielsweise Eisenbahnen mangelt?
Also du kannst natürlich dir dann selbst nochmal andere Ziele setzen, aber wenn du wirklich ein Projekt hast, das für dich das Wichtigste gerade ist, dann passiert es immer wieder, dass ich warten muss. Also Rüstungsschmiede, ein Beispiel, weiteres prominentes Beispiel in der Community habe ich gesehen, ist die Schule, weil da ist es auch so absurd. Eine Schule kannst du bauen auf der 2. Technologiestufe quasi. Dann steht da die Schule da und die Schule ist dafür da, deine Siedler zu gebildeten Siedlern zu machen. Das Problem ist nur, du brauchst einen Lehrer an der Schule und Lehrer können nur gebildete Siedler werden. Das heißt, du musst jetzt warten, bis von außen durch Zuwanderung zum Beispiel ein gebildeter Siedler vorbeikommt und so lange steht die Schule still. Und das finde ich ist halt nicht elegant, weil
ich finde das fast irgendwie ganz faszinierend, so als so eine Antithese zu dem Wirtschaftsstrategiespiel, was dir immer alle Gebäude in der richtigen Reihenfolge freischaltet, in der du sie freischalten musst. Kann das nicht sein, dass du hier schon eher der unmündige Spieler geworden bist, der einfach nur das Gläschen Brei auslöffelt, das ihm das Spiel hinstellt, ohne drüber nachzudenken? Ist es vielleicht so ein bisschen eine Finte, ein Kommentar aufs Genre, vielleicht auch zu viel reininterpretiert?
Also, es ist ein spannender Gedankengang, den du da hast. Also was ich halt auf jeden Fall für mich beschreiben kann, ist Folgendes. Es fühlt sich frustrierend an, wenn ich so eine Baukette anfange und merke, ich komme jetzt hier nicht weiter, weil ich auf eine Ressource warten muss, die noch gar nicht in meiner Reichweite ist. Und das empfinde ich als frustrierend tatsächlich. Und das ist was ich auch so, ich glaube, aus Gründen in anderen Spielen noch nie gesehen habe.
Okay, du bist derweil nicht damit irgendwie beschäftigt, deine Siedler im Überleben zu halten, weil ich habe irgendwie gesehen, es gibt Rüstungsschmiede, gibt offensichtlich irgendwie militärische Konflikte, irgendwelche Gefahren, Hungersnöte, Krankheiten. Das ist nicht irgendwie nebenher noch irgendein Problem für dich?
Ich glaube, wenn man an dieser Stellschraube drehen würde, ich habe es ja schon beschrieben, für mich war das nicht fordernd, dann glaube ich, könnte es wieder eine andere Geschichte werden. Aber in diesem aktuellen Zustand ist das Spiel nicht schwer genug, dass ich mich dann um andere Dinge kümmern müsste. Also selbst, es gibt ab und zu Plünderer, die vorbeikommen können, die holen dann dir 1, 2 Ressourcen aus dem Lager und töten 1, 2 Leute und gehen dann wieder, wenn man sie nicht selber bekämpft. Aber diese Verluste sind momentan im aktuellen Zustand des Spiels so schnell wieder ausgeglichen, vor allem durch die hohe Geburtenrate oder durch Zuwanderung. Weißt du, also diese, was du da beschreibst, das könnte schon funktionieren, dass man dann denkt, naja gut, hier brennt ja eh alles, dann ist mir doch egal, ob die Schule jetzt funktioniert oder erst nächstes Jahr. Aber in Wirklichkeit ist es zu leicht. Ich sitze dann davor und denke mir, naja, also ich wäre jetzt bereit für die Schule, ehrlich gesagt. Das ist so das Problem.
Okay. Wie?
Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Leute sagen, naja, vielleicht wird's ja doch noch gut. Weil für mich als Laien, was Spieleentwicklung angeht, ich habe ja selber noch kein Spiel entwickelt, klingen das nach Dingen, die man verhältnismäßig leicht durch Balancing-Patches beheben könnte. Hm. Deswegen kann ich mir vorstellen, kommt dieser Optimismus der Leute da so durch.
Du hast von Bugs gesprochen, ja. Eingangs. Du hast dich jetzt noch nicht über Bugs ausgekotzt. Kotz dich doch mal über Bugs aus.
Naja, also Bugs, ich glaube, der Klassiker, es ist eher ein Glitch als ein Bug, also dass Figuren manchmal Häuser ignorieren und da einfach durchlaufen, das ist natürlich nicht schön für so eine Art Spiel, wo du ja eigentlich ranzoomen willst und dich verlieren willst in diesen alltäglichen Bildern, wie Leute da irgendwie ihrer Arbeit nachgehen.
Hat das da Potenzial?
Eben auch nicht. Das ist nämlich das Nächste. Du, ich weiß gar nicht, wo ich als Nächstes aufbauen soll, weil so viel einfach doof ist an diesem Spiel, leider. Das war nämlich direkt mein allererster Eindruck von dem Spiel. Ich wollte ja sofort gucken, wie schön ist es, wie hoch ist der Schauwert. Weil wie gesagt, diese Art Spiel, das macht so Spaß zuzugucken, wie so eine Stadt wächst und dann wie das Straßenbild immer reicher und bunter wird. Und ich finde, das Spiel ist kein hübsches. Das wird hübscher, wenn es mal größere Städte werden, weil dann wird das Stadtbild auch ganz ansehnlich. Aber vor allem die Menschen, also die Animation ganz grob, also 3-4 unterschiedliche Animationsvorgänge und dann hast du eigentlich alles gesehen. Das Laufen hat Probleme, weil die Leute mit ihren Füßen gar nicht den Boden berühren teilweise. Alle tragen dieselbe Kleidung das komplette Jahr durch. Immer so ein Pulli irgendwie, so einen braunen Pulli. Das sind alles so Details, die trüben für mich den Spielspaß bei so einer Art Spiel. Und ich kann ehrlich gesagt auch nicht verstehen, warum in einigen Tests da draußen geschrieben wurde, dass das Spiel so ansehnlich sei, dass das so wunderschön ist. Ich habe alles auf Max gedreht, kann ich dir sagen. Und sah da nichts auf schön.
Ja, es wirkt schon aus der Ferne für mich ein bisschen hübscher als ein Banished beispielsweise irgendwie.
Als ein Banished auf jeden Fall, da schließe ich mich vollkommen an. Ja.
Ich glaube, das ist mit die Hürde, Anno, über die das Spiel springen musste.
Ja, ist ja der Wahnsinn, ohne Scheiß, ne?
Jetzt, wo du gerade so ein bisschen erzählst, wie du dich gern verlierst in Detailreichtum dieses Spiels. Ich weiß nicht, ob du bei der Präsentation auf der Gamescom vor ein paar Jahren dabei warst, aber das Siedlerprojekt von Ubisoft, basierend auf dieser Snowdrop Engine, das in seiner Form nie erschienen ist. Also dieser Prototyp, den sie dann letztlich gecancelt haben, dir würden die Knie weich werden.
Ja,
schade, dass dass ausgerechnet das jetzt praktisch ins Klo gespült wurde. Mal gucken, vielleicht kehrt's ja wieder, das Projekt, in der Form. Aber das hätte dir gefallen. Und ja, das ist auch etwas, wo ich bei so einem kleineren Studio tatsächlich ein bisschen skeptisch bin, ob die diese Erwartung erfüllen könnten, um so ein Blue-Byte-Style-Aufbauspiel herzustellen, brauchst du halt schon ein großes Team und viel Erfahrung. Und mein Gott, das sind halt Leute, die haben zuletzt einen Diablo-Klon gemacht. Und ich bin mir sicher, die haben dieselbe Engine genutzt. Die werden nicht eine neue Engine dafür gebaut haben. Und da bin ich mir sicher, dass das eine ganz hemdsärmelige Geschichte unter der Mutterhaube ist.
Also wie gesagt, man sieht's ja auch auf Screenshots tatsächlich und das hält sich auch im Bewegtbild. Die Stadtbilder, die sind hübsch. Also wenn wirklich so eine Stadt wächst, das sieht schön aus, das sieht beschaulich aus. Aber wenn du den Figuren dann bei ihrer Arbeit zusiehst, dann sieht das jetzt zumindest aktuell, ne, wir erinnern uns Early Access, sehr grob aus. Und die Frage ist halt jetzt, was können sie daran noch alles machen, damit es schöner ist? Wie viel Verbesserungspotenzial haben sie wirklich noch? Wenn ich mir so diesen Early Access Beschreibungstext durchlese, den die ja alle immer veröffentlichen müssen, wenn sie in Early Access Spiel raushauen, dann steht da, also ich lese da eine gewisse Zufriedenheit aus dem Text schon raus, als wäre man schon im Großen und Ganzen ist alles so recht, wie es ist. Sowas lese ich da heraus und da bin ich dann auch ein bisschen skeptisch, wie viel da wirklich noch passiert. Jetzt aktuell, wie gesagt, von dieser Landwirtschaft mal abgesehen, die glaube ich noch am meisten Potenzial für so ein USP hat, habe ich eigentlich wenig Grund, mir jetzt ein Farthest Frontier zu kaufen, statt irgendwie einen Banished oder ein anderes Spiel dieser Art.
Ja, das ist eigentlich, hat es denn wenigstens Potenzial zum Schönbauspiel? Da sieht es auf den Screenshots teilweise echt wie so ein ganz vernünftiges Städtebauspiel aus. Also wenn man da eine heimtückisch den Leuten die falschen Screenshots vorsetzt, ne, dann wirkt das ja schon so ein bisschen so, könnte man denken, ne, hier ist Stronghold vielleicht so ein bisschen, ne, Stadtmauern, mittelalterliche Gebäude, dicht an dicht gedrängt, ne, und dann sehen wir noch das Artwork mit der runden Stadtmauer und den ganzen Gebäuden und ringsherum lauter Felder und da könnte man doch denken, hä? Ist nicht vielleicht eine geile Eskalation in diesem Spiel versteckt, dass eben aus deiner Handvoll Pöbel, ja, Peasants auf dem Feld, ja, aus der verlausten Mayflower-Besatzung eine kleine Zivilisation, ein schmuckes Städtchen geworden ist? Gibt das diese Early Access-Version schon her? Hast du es überhaupt schon so weit geschafft?
Also schön bauen ist tatsächlich auf eine Weise möglich, die ich persönlich ganz toll finde und tatsächlich auch, die schon hochgehalten wurde von einigen anderen Fachmagazinen da draußen, und zwar vor allem dank des Straßenbaus. Denn der Straßenbau hat in diesem Spiel etwas, was es in den meisten Spielen dieser Art seltsamerweise nicht gibt, beziehungsweise ich kann mir schon erklären, warum. Und zwar können hier die Straßen auch krumm sein. Die müssen nicht rechtwinklig sein, die können krumm gesetzt werden. Manchmal, wenn man Straßen aneinander anschließt, dann gibt das Spiel sogar vor, dass so eine kleine Kurve entsteht. Das sieht dadurch sehr organisch und wirklich gewachsen aus. Während du in den meisten anderen Spielen Planstädte hast, also rechteckige Stadtviertel, alles ist planmäßig gelegt. Das ist natürlich klug für so eine Art Spiel, weil das die Effizienz der Wege natürlich maximiert. Aber hier opferst du Bauplatz für eine krumme Straße, die aber dann im gesamten Stadtbild richtig schön aussieht. Und das trägt tatsächlich dazu bei, dass das durchaus, wir sind wieder beim Stadtbild, ein schön anzusehendes Spiel ist. Dann sind wir aber auch wieder an dem Punkt, wo ich sagen muss, die Dioramen, die geben das halt nicht her. Also die Figuren, die machen halt nichts, wo du dann ständig drauf guckst und sagst, guck mal, wie schön.
Ja. Und ich bin ja gleich wieder hin und her gerissen, weil ich bin mir sicher, die Gebäude würden am liebsten in einem Schachbrettmuster ausgerichtet werden. Ne? Rechte Winkel überall.
Die gibt's auch. Also es gibt auch diese, ne, die kleinen Kacheln, die dir bei den Gebäuden, wenn du sie platzieren willst, sagen.
Ja. Ne? Also für jemanden, der da so ein bisschen min-maxt, ist es dann ja schon wieder eine Niederlage, eine krumme Straße irgendwo hinzusetzen. Ne?
Es ist schon wieder so mittendrin. Das ist ganz, ganz genau richtig. Es ist so, wir haben die krummen Straßen, aber eigentlich wäre es cool, wenn du sie nicht so baust.
Der ist auch tatsächlich das Titelartwork mit seiner runden Stadtmauer ein bisschen irritierend. Das ist ja dann letztendlich da. Unoptimal. Die Stadtmauern sollten rechteckig sein.
Ich glaube, bei Core Concept Artwork, da sind, glaube ich, vor allem die Felder so dieses Wichtige, dass diese prominenter zu sehen sind, weil das ist ja, wie gesagt, so ein Schwerpunkt von dem Spiel. Aber du, also, das reicht momentan wirklich nicht, dass man das dann nur deswegen spielt. Dafür ist das System zu schnell zu begreifen.
Ha. Und das ist echt interessant. Die Frage eben auch, wie sowas weiter eskaliert. Ich meine, im weiteren Spielfortschritt irgendwie, es gibt wohl 4 Levels, in die man seine Stadt aufsteigen lassen kann. Ich bin mir sicher, in klassischer Aufbaustrategie-Manier wird das mit jedem Level komplexer. Du brauchst mehr Ressourcen, mehr Arbeitsschritte, mehr einzelne Unternehmen und verarbeitende Betriebe und so weiter. Das ist halt so standardmäßig. Ich habe das schon in so vielen anderen Spielen erlebt. Ich frage mich, ob die dann bis auf hier, ne, die 3-Felder-Wirtschaft hier noch irgendwelche interessanten Fragen abverlangen. Ich habe das Gefühl, storymäßig oder emergent storytelling-mäßig ist da erstmal gar nichts, ne?
Oh, gut, dass du das nur ansprichst. Habe ich mir hier auch aufgeschrieben, was halt auch noch fehlt. Auch wieder so ein typischer Fall von, ja, vielleicht kommt das noch, aber wahrscheinlich nicht. Das sind so begleitende Quests, sage ich mal. Das ist ja was, ich glaube, bei Banish damals gab es das noch nicht, sondern bei Anno, das ist jetzt ganz stark bei Anno 1800 so kultiviert worden, dass Quests aufploppen, während du eigentlich so vor dich hinbaust. Und diese Quests erzählen dann so Mini-Geschichten und die sollen dich zu bestimmten Spielstilen anregen oder dir so Mini-Herausforderungen geben, wie zum Beispiel, oh, Milord, ich habe einen Steinbruch entdeckt, wir müssen aber jetzt sofort da hingehen, sonst ist der für immer verloren und eingestürzt in der Natur. Und dann musst du deinen Plan unterbrechen, den du aktuell eigentlich verfolgst, in Anno zum Beispiel, und sagen, okay, das mache ich jetzt. Und das ist so, ne, so ein bisschen so begleitende Quests einfach. Und die gibt's halt hier zum Beispiel gar nicht. Also du baust vor dich hin. Das finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Ne? Das ist, empfinde ich immer noch, diese Quest empfinde ich immer noch als so eine Kirsche auf der Torte. Problem ist halt, die Torte ist schon nicht so gut. Da hätte ich mich über die Kirsche gefreut.
Ah. Ne? Ja. Ja. Ich bin ganz unschlüssig. Ich meine, ich finde das generell interessant, dass dieses Genre immer wieder auftaucht, in Early Access insbesondere. Du hast ja auch schon vorhin dieses andere Schönbauspiel erwähnt, Foundation, ja?
Foundation, ja.
Und genau. Die machen immer sowas, und zwar dieses bekannte, vertraute, aus simplen ersten Schritten ein komplexeres System aufbauen, waren Wirtschaftskreisläufe bauen. Ja, irgendwo die Erzmine, die braucht Essen, die liefert Erz, das musst du aber doch irgendwie verhütten, da brauchst du also auch noch Kohle und eine Kohlenmine, und dann kriegst du Erzbarren und die gehen dann in die Schmiede, immer dasselbe. Und das bilden die alle ab und dann verlieren die sich. Also mir, ich habe das Gefühl, keinen von denen fällt irgendwas Interessantes ein. Es ist, glaube ich, irgendwie möglich, dass es einfach ein interessantes Genre ist, was vielleicht auch relativ beherrschbar ist für ein Indie-Team. Aber weiß nicht, Banished ist mir zuletzt aufgefallen, weil es eben so ein bisschen unbarmherzig war und auch so eine gewisse zynische Qualität hatte, wenn man eben, wie gesagt halt, ne, gucken muss, dass man vielleicht nicht zu schnell das Schulsystem einführt, weil sonst die Bevölkerungszusammensetzung implodiert und die Leute verrecken 2 Jahre später, weil es plötzlich diesen Einbruch in Feldarbeitskräften gab. Das ist interessant, aber jetzt auch nicht. Das ist auch etwas, das hat seinen Reiz verloren mit der Zeit. Was hatten wir denn sonst? Ich habe ja öfters mit dir über das Genre gesprochen. Wir haben denselben Spaß zu Neandertaler-Zeiten, aber das ist doch auch eher Kosmetik gewesen.
Aber ja, das ist nämlich der Punkt, den ich gerade machen wollte. Ich glaube, der Schlüssel für dieses Genre, wenn man da jetzt mal wieder, also meine These von außen, wenn man da mal wieder einen Knallerfolg haben will, ist die Wahl des Schauplatzes. Also ich finde, Mittelalter und so spätes Mittelalter, das haben wir jetzt schon so viel gehabt und ich kann es langsam auch nicht mehr sehen, meine Bürger in die Taverne zu schicken, damit sie da Bier trinken und zufriedener sind und dann wollen sie Wurst und dann wollen sie Käse und Wein. Das nervt mich langsam ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, der Schlüssel liegt darin, wirklich einen Schauplatz zu suchen, den man so noch nicht kennt, weil wenn der Schauplatz klug gewählt ist, dadurch auch automatisch neue Herausforderungen entstehen. Dawn of Man war das Spiel, das wir da besprochen haben. Steinzeit, aber ehrlich gesagt, das fängt ja sogar bei Jungsteinzeit an und da läuft dann ganz verschiedene Epochen bis in die Bronzezeit war es, glaube ich. Das war eine ganz andere Herausforderung, weil du dort zum Beispiel einen Mammut hast. So. Mhm. Und das ist schon was Neues. Und Mammut kannst du nicht einfach mit einem Bauern jagen, da musst du richtig eine Gruppe losschicken, die dann aber auch woanders fehlen. Oder gib mir doch einfach mal ein Phases Frontiers mit Insekten. Lass mich doch einfach mal einen Ameisenstaat spielen und da muss ich auch ums Überleben kämpfen. Und oh, es hat schwer geregnet, jetzt kommt Wasser in den Bau, was mache ich denn jetzt? Solche Dinge, weißt du? Da gibt's ja so viele Möglichkeiten, den Schauplatz mal zu wechseln. Gleichzeitig aber kann ich mir vorstellen, dass es auch ein großes Risiko für diese Teams ist, weil das Mittelalter scheint ja wirklich so ein Ding zu sein, mit dem viele Leute was anfangen können. Das scheint ein beliebter Schauplatz zu sein. Aber ich würde mir wünschen, dass mal Spiele andere Schauplätze erkunden, die eben nichts mit Mittelalter zu tun haben.
Mhm. Ja, stimmt schon. Im Mittelalter ist so eine erwartbare Kategorie. Da, genau. Da weiß jeder, was er kriegt. Da gibt's keine verstörten Kunden oder niemand, der irgendwie mit einem Brett vorm Kopf dasteht und nicht weiß, was eine Kneipe ist oder eine Taverne. Ich weiß schon, das ist eigentlich ein Punkt. Du könntest einfach dieses Gameplay einfach anderswo in der Welt ansiedeln. Sagen wir mal Japan, Edo-Periode oder sowas oder ein bisschen früher oder antikes China.
Oder ein Bienenstaat.
Afrikanischer Kontinent.
Guck mal, du musst dann Bienen an den Ausgang hinstellen, die dann die richtige Temperatur im Bau ranwedeln müssen. Mega geil.
Ich weiß nicht. Es gab mal so ein Ameisen-Strategie. Ich glaube, Westwood kann das sein, dass sie mal so ein
Exit-Strategie-Spiel
gemacht haben.
Ja, ja.
Aber tatsächlich, ja, Insekten, na komm, zugegeben, ist das auch eine Idee. Aber ich bin der Meinung, dass man da auch zum Beispiel bei diese andere Hochzivilisationen, da gibt's ja auch irgendwie die ganzen Flusshochkulturen von Anno dazumal. Hatten wir auch mal, ne, mit Nebukadnezar. Oder wie das Spiel hieß.
Ja, genau, richtig.
Aber das war jetzt auch wieder genau dasselbe, ne? Schön bauen mit den klassischen Warenwirtschaftsketten.
Das war vor allem so ein Transportsimulator. Da hatte war der Schwerpunkt. Stimmt.
Das war City Skylines DNA.
Ja, genau. Das war irre komplex. Ich bin fast vom Stuhl gefallen in der Vorbereitung. Genau, das ist hier wirklich ein ganz anderer Schnack.
Ja, oder man kann so viel machen, aber nee, sie haben tatsächlich so diese erwartbaren Kategorien. Es wirkt so ein bisschen wie ein Battle Royale Spiel. Ganz aufgeregt kommen sie an und wir machen Battle Royale mit 99 Leuten auf einer Map und wisst ihr was, der Ring wird kleiner.
Ja. Nee, also
und wir haben uns für das moderne militärische Szenario entschieden.
Ich find's wirklich, ich kann da nicht viel anfangen mit diesem Spiel, alles in allem, und könnte jetzt auch nicht den Leuten da draußen, euch da draußen mit gutem Gewissen sagen, kauft das mal. Das ist jetzt wieder so ein klassischer Fall von, wenn man Interesse an dem Genre hat, dann auf die Wunschliste packen und wenn man mal dran denkt, gucken, was ich so getan hat in den nächsten 4 bis 8 Monaten. So lange soll nämlich noch Early Access dauern. Aber ich spiele das nicht weiter erstmal. Also ich finde, da steckt zu wenig Einzigartiges drin, um damit meine Zeit zu verbringen.
Ja, aber es verspricht ja immerhin, und das muss man den Spieleentwicklern ja auch zugestehen, wenn es denn mal durchgepatcht und gebalanced ist und irgendwie vielleicht noch ein bisschen erweitert um ein paar gute Ideen, denn die scheinen schon irgendwie relativ aktiv zu sein. Ich habe gerade mal geguckt, da gibt's Hotfixes die ganze Zeit, alle paar Tage. Es gibt offensichtlich ein bisschen Interaktion mit der Community, dann könnte zumindest ein etwas moderneres Banished hinten rausfallen.
Das wäre natürlich, ich habe so das Gefühl, das Optimum, was dann aber in sich auch schon wieder traurig ist, wenn das Beste, was man sein kann, ein besseres Banished ist, ich weiß nicht. Also
Banished, das offensichtlich ein bisschen weiter geht, als es Banished gegangen ist, weil bei Banished hatte ich das Gefühl, selbst gute Spiele hatten immer am Ende nur noch ein Dorf. Hier scheint mir schon wirklich ein kleines Städtchen hochziehen zu können.
Ja, 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 das stimmt. Ja.
Mit ein bisschen komplexerer Landwirtschaft. Das sind, es treibt die Fantasie von Banished vielleicht ein bisschen weiter, modernisiert das Ganze vielleicht auch technisch so ein bisschen, ne, was die Assets, was die Grafik angeht und mehr nicht. Und das könnte ausreichen, ja. Die Leute. Und mir wurde letztens auf Twitter vorgeworfen, dass ich immer wieder, also praktisch krampfhaft, ja, irgendwelche Essenskoch- und Buffet-Analogien wähle.
Oh, sehr gut.
Ja, die Leute mögen Salami-Pizza. Und sie mögen Pommes rot-weiß. Ne? Da brauchst du vielleicht gar nicht die Gans überhaupt erst stopfen. Ja? Lass es, ja, schneid Kartoffeln klein und wirf sie in die Fritteuse.
Soll ich jetzt nur sagen?
Vielleicht machen sie genau das Richtige, ja. Und jetzt auch, ne, schau noch mal auf das Artwork, ja. Wie sie da liegt, die Salami-Pizza, ja. Ist doch alles verschlüsselt, ist doch alles da schon zu sehen. Die runden Stadtmauern, ja. Das ist in Wirklichkeit, ja, der Hefeteig, der flach ausgerollte. Und die Häuser sind die Tomatensoße.
Es muss nur noch in den Ofen und halt richtig.
Ganz genau. Es muss noch ein bisschen bei 250 Grad im Ofen schön Blasen schlagen.
Genau, aber sonst, also es ist alles da, aber es schmeckt halt noch nicht. Das ist eigentlich wahrscheinlich ein ganz guter Punkt, um es zusammenzufassen.
Du hast in die rohe Pizza gebissen.
Ja, ihr habt das für dich gemacht und für euch da draußen. Und falls ihr jetzt trotzdem noch da sitzt und euch denkt, Mensch, Fragen sind übrig geblieben zu Phases Frontiers, dem Genre allgemein oder euren eigenen Erfahrungsberichten, die ihr mal loswerden wollt mit diesem Spiel, haut es rein ins Forum von The Pot. Ein passender Thread wird schon existieren und wenn nicht, dann liegt euch die wunderbare Aufgabe zuteil, diesen Thread zu eröffnen und dann reinzuschreiben, was euer Herz bewegt. Mir reicht's wie gesagt erstmal mit Phases Frontier, das mich übrigens 29 Euro gekostet hat.
Na, sportlich.
Naja, ist schon ein Preis, muss man sagen, ja. Genau, damit würde ich schließen, mich jetzt weinend unter den Schreibtisch setzen und überlegen, was ich mir hätte sonst für 30 Euro hätte kaufen können. Naja, gut, also, ich sag tschüss, ade und bis bald.